Der Palast der Republik ist wieder Thema. Es gibt eine Ausstellung. Es melden sich alte Verehrer, auch Nachgeborene, die sich besonders gut auskennen. Das veranlasst mich zu erwähnen, dass nicht alle Ostdeutschen so funktioniert haben, wie es sich die Erfinder dieses Palastes gedacht haben. Unser Eins ist da jedenfalls nicht hingegangen. Dieses Prunkstück war nichts für uns. Ich erwähne das auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, den Trend der Veröffentlichungen zu stören. Aber in meinem Freundeskreis, wir kannten uns durch die Uni, durch Nachbarschaft im Prenzlauer Berg, durch Partnerschaften, auch durch die Kirche, war dieser Tempel kein Pilgerziel. Da sind wir nicht reingegangen. In meinem Fall stimmt das nicht ganz. Ich war damals in der Staatsbibliothek beschäftigt. Da war der verachtete Glaskasten nicht so weit weg. Plötzlich gab's in der Nähe funktionierende Telefone. Das relativierte die Ablehnung. Da waren auch die Klos schwer in Ordnung. Weltniveau, sagte man damals. Eben alles vom Feinsten, wie in einem Palast. Ja, da gab es alles, was es sonst nicht gab. Sogar Wasserhähne aus Edelstahl, nicht aus Plaste, die mussten allerdings bewacht werden, sonst waren sie immer weg. Jedenfalls hatte der Palast viel zu bieten. Bowlingbahnen, Theater, großartige Restaurants, Cafés und alles sehr preiswert. Es wird dem armen DDR-Staat viel Geld gekostet haben, aber Milliardenkredite gab's damals schon. Wenigstens hier sollte es alles geben, wie im Goldenen Westen, aber eben bei uns. Ja, es war kein Schloss, das hatte der Ulbricht ja weggesprengt. Es war ein Palast, nicht irgendeiner, sondern einer des Volks. Ein Traum wurde wahr, alle miteinander, Volk und Führung unter einem Dach. Den Leuten hat's gefallen, vielen jedenfalls. Für sie hat der Palast funktioniert, wie er gedacht war. So ist dann das Volk von überall her, aus der ganzen Republik in das Zentrum, in das Herz der Hauptstadt geströmt. Hier konnte man was erleben. Dankbar und mit erhebenden Eindrücken schritten die Menschen durch die hehren Hallen, schauten die Kunstwerke, erlebten gemeinsam die wunderbarsten Dinge, vor allem die Veranstaltung mit Westkünstlern im großen Saal. Da lohnte es sich zu warten. Kein Wunder, dass viele dann, manche bis heute, daran festhalten und ihren Palast behalten wollen. Ein Palast ist ja nicht einfach ein Veranstaltungszentrum. Die gibt's inzwischen überall, wie auch funktionierende Telefone, heute sogar Smartphones, Toiletten und Restaurants. Wer aber einmal im Palast war, der möchte nicht zulassen, dass sein Heiligtum angetastet, schließlich geschleift wird. Inzwischen gibt's sogar westliche Zeitgenossen, die jene armen Ostler bedauern, denen man ihr Heiligtum geraubt hat. Ich erkenne eine spezielle Form der Verachtung. Naja, bei den Berlinern selbst hat der Palast als DDR-Tempel nie richtig funktioniert. Großstädter sind nüchterne Leute, eher cool, sagt man heute. Die haben weniger Verlangen nach staatsfrommen Anwandlungen. So hat der Volksmund Erichs Lampenladen gleich verspottet, ihn Palazzo Prozzo geheißen. Aber die Leute sind trotzdem in die Milchbar gegangen, haben den Eisbecher Schnatterinchen bestellt. Und wenn man die Leute heute fragen würde, ich vermute, viele würden sagen, dass man den entzauberten Glaskasten auch hätte stehen lassen können. Ein richtiger Palast war es ohnehin nicht mehr, da fehlt inzwischen der Überbau. So etwas wie der Zusammenhalt des gesamten Volkes oder die uneingeschränkte Zustimmung zur humanistischen Politik der Staatsführung und so weiter. Aber ohne die gediegene Tempelideologie ist auch so ein Palast nicht mehr das, was er einmal war. Bleibt eigentlich nur die Frage, was man in Berlins Mitte netter findet. Eine barocke Fassade am Ende vom Unter den Linden? Oder so einen Quader mit braunen Sonnenschutzscheiben. Übrigens, ein Humboldt-Forum mit seinen künstlerischen, wissenschaftlichen und kulturellen Nutzungen hätte da auch reingepasst. Helmut Lück ist Diplom-Theologe und hat bis 1976 bei der Deutschen Staatsbibliothek gearbeitet, war dann bis 1989 Redakteur bei der Tageszeitung Neue Zeit, anschließend Pressereferat beim Berliner Senat, schließlich im Hochschulbereich. Heute lebt er als Rentner in Berlin.